Und ich mich entscheiden musste, wenn ich mein Leben weitergestalten will und ich mich zwischen Psychologiestudium, Grafikerlehre oder eben im Studium der klassischen Homöopathie entscheiden musste, bin ich 2 Tage an die SAI in den Zug gegangen, um Homöopathieluft zu schnuppern. Als ich mich ins Zimmer gesetzt habe, hat der Dozent aber nicht über die Homöopathie erzählt, sondern er hat über die Lunge, die Pneumologie, erzählt. Und als er so über die verschiedenen Pathologien der Lunge geredet hat, hat es mir den Ärmel voll reingezogen. Und ab da war mir klar, dass ich an der SAI im kommenden Sommer mit dem Studium der Homöopathie anfangen würde. Der Dozent, das war der Dr. Heinz Witter. Der begabte Homöopath, Arzt, Chemiker, Ehemann und Vater, Dozent im In- und Ausland, Autor von zahlreichen Büchern und Inhaber vom eigenen Verlag, vom Timia Verlag. Und der Heinz begleitet Nadine und mich jetzt schon 24 Jahre.
Herzlich willkommen bei Homöopathie im Dialog, wo wir uns riesig freuen, dass wir heute Dr. Heinz Witter zu unserem Podcast begrüßen. Ich bin Nadine Neuenschwander, Homöopathin.
Und ich bin Claudio Rupp, ebenfalls Homöopath.
Hoi Claudio.
Hoi Nadine.
Lieber Heinz, wir begrüßen dich ganz herzlich bei uns im Weihnachtspodcast und danken dir, dass du uns spontan zugesagt hast. Und wir freuen uns, dass wir dir ein paar Fragen heute dürfen stellen. Wir sind ja schon lange zusammen unterwegs, also wir mit dir. Vielleicht gerade zu der ersten Frage. Du hast verschiedene Berufe und du bist Arzt, Chemiker und arbeitest jetzt aber seit sehr vielen Jahren als Homöopath. Und meine erste Frage an dich wäre, wie hast du den Weg zu der Homöopathie gefunden und wie war so dein Weg gewesen, bis du dort angekommen bist, wo du heute bist?
Das ist relativ einfach. Ich habe nicht gewusst, was machen nach der Mittelschule. Und habe dummerweise einen Sechser in der Chemie, in der Matur. Und dann hat man mir gesagt, wieso machst du nicht Chemie? Dann hatte ich eine Cousine, die einen Chemiker geheiratet hat. Und der Chemiker hat ein eigenes kleines Flugzeug und gar nicht schlecht gelebt. Und weil ich einen Sechser in der Chemie-Matur hatte, habe ich dann halt Chemiestudium ergriffen. Das ist 4 Jahre gegangen und nachher habe ich dort doktoriert, so wie man das macht. Und dort hat es einen Professor Luisi gehabt. Der hat eine Cortona-Woche organisiert. Das war eine Woche, wo alle Studenten, die sich dafür interessiert haben, in ein ehemaliges Kloster nach Italien gezogen sind und dort eine Woche zusammengelebt haben mit Spezialisten aus der New Age-Szene. Und das sind Physiker, das sind auch Musiker. Es hat Zen-Buddhisten gehabt, die Meditation angeboten haben. Und das hat man alles können, die Vorträge hören oder die Selbsterfahrungsgruppen besuchen und so weiter. Und das war für mich ein unglaubliches Erlebnis gewesen. Vor allem auch darum, es hat einen Homöopath gehabt, der Gerhard Resch. Er ist ein Österreicher und der war vermutlich dort, weil er ein Buch geschrieben hat zum Thema «Die wissenschaftlichen Grundlagen der Homöopathie». Er hat sehr begeisternd können erzählen von seiner Arbeit und am Schluss habe ich gewusst, das ist meins. Und es hat dann am Schluss von dieser Cortona-Woche ein Zusammentreffen gehabt von allen als Abschluss im grossen Saal. Und ja, das war unglaublich bewegend gewesen. Also für mich irgendwie der religiöseste Moment in meinem Leben. Also, ja. Und dann habe ich während dem Medizinstudium schon angefangen, Homöopathievorlesungen, die dort mal auch an der Universität noch angeboten worden sind. Beim Dr. Künzli habe ich die besucht und habe auch schon während dem Studium ein Praktikum gemacht für einen Kollegen von mir, der ein Zeitchen in die Ferien gegangen ist. Die ersten homöopathischen Versuche, ja. Ich muss ein bisschen lachen, was ich später für Erfolg hatte.
Dann hast du in dem Fall eben zuerst das Chemiestudium gemacht und dann die Homöopathie kennengelernt und nachher entschieden, noch Medizin zu studieren. Wieso hast du dich entschieden, nachdem du schon gewusst hast, du willst Homöopath werden, dass du das Medizinstudium noch machst, was ja ein grosser Aufwand ist?
Ja gut, wenn ich etwas mache, dann will ich das recht machen und ich muss ja auch wissen, was Mediziner machen. Ich muss über die Krankheiten Bescheid wissen und darum ist es für mich klar gewesen, dass ich Medizin studieren werde. Ich habe aber während dem Medizinstudium schon Homöopathievorlesungen beim Künzli besucht und mich so eigentlich darauf vorbereitet. Nach dem Staatsexamen habe ich dann Praxisvertretungen gemacht in Homöopathie. Ich habe dann nachher zwei Jahre später meine eigene Praxis eröffnen, aber da ist mir dann ein Knüppel zwischen die Beine geworfen worden, weil als ich fertig gemacht habe, ist das noch möglich gewesen, dass wir sofort eine Arztpraxis nach dem Studium auftun. Das ist aber dann nicht mehr möglich gewesen. Dann hat man einen Fähigkeitsausweis, sagen wir in Pädiatrie oder in Chirurgie oder was auch immer, hat man müssen haben, bevor wir die eigene Praxis auftun. Und dann habe ich da ein bisschen gekehrt mit diesen Leuten im Bern. Oder? Und schlussendlich hat man extra wegen mir den Fähigkeitsausweis praktischer Arzt geschaffen. Ich habe dann den aber nicht beansprucht, weil da ist auch das mit dem Tarmeding gekommen und man hat müssen elektronisch abrechnen. Durch das ist die Schwierigkeit entstanden, dass man als Homöopath eben viel Zeit gebraucht hat und man hat müssen angeben, welche Diagnosen und man hat können pro Patient, wie viel Zeit das man verbraucht. Und pro Diagnose, wie viel Zeit das man verbraucht, hat man können, evaluiert werden, ob man da in den obersten oder in den untersten Prozent ist. Und wenn man in den zwei obersten war, dann hat das können Konsequenzen haben, in dem Sinn, dass ich kenne so einen Fall, in dem Sinn, dass man plötzlich vom Anwalt einen Brief bekommen hat, sie müssen über Arzt, sie müssen ein Drittel von ihrem Jahresgehalt zurückzahlen. Was muss man dann machen? Natürlich selber auch einen Jurist nehmen, das ist nicht ganz billig. Und der schreibt dann zurück und dann hört man zwei Jahre lang nichts mehr. Und dann kommt wieder die gleiche Forderung mit neuen Argumenten. Also man hat ihn überarztet, wir müssen ein Drittel vom Jahresgehalt zurückzahlen. Und dann muss man wieder den Jurist haben, ist wieder nicht ganz billig. Und die Person hat dann nach dem zweiten Mal, mit der zweiten Replik, hat sie fünf Jahre lang nichts mehr gehört, also bis heute eigentlich, und hat bis heute nichts mehr gehört. Und das ist ein sehr doofes Lebensgefühl, oder? Wenn du nie weißt, ob das Damoklesschwert noch schwebt über dir oder nicht, oder? Und das habe ich dann so gelöst, dass ich selber freiwillig in die Zusatzversicherung gegangen bin, mich eigentlich auf Teilpraktikerstufen abgesetzt hat, aber dann hat man dort eigentlich die totale Freiheit über das Abrechnen gehabt. Und das ist genau das, was ich brauche.
Es sind jetzt so schon bald 20 Jahre her, wo ich und Nadine mit der Homöopathie fertig geworden sind oder die Ausbildung abgeschlossen haben. Und in dieser Zeit ist viel gelaufen. Also ich mag mich erinnern, dass plötzlich Milchmittel sind gekommen und so weiter und so fort. Wie hast du die 25 Jahre, wo du tätig warst, erlebt und was für Entwicklungen hast du miterlebt?
Erstens einmal ist es so, dass man heute nicht mehr nur von Hand muss repertorisieren, sondern dass Computerprogramme existieren, die das einem sehr stark erleichtert und dann eigentlich aus dieser grossen Auswahl manchmal erstaunliche Resultate hat. Und das andere ist, dass neue Methoden entstanden sind in Bezug auf Beurteilung vom Patienten. Also ich erinnere da zum Beispiel an die Jakir-Methode, wo einerseits die neueren Methoden, die haben immer das Charakteristikum, dass man in einer horizontalen und vertikalen Achse schaut, wo befindet er sich horizontal und wo vertikal, und dann am Schnittpunkt dort muss man dann suchen. Eine weitere neue Methode ist die von der Vital Sensation, dass man immer den Patienten fragt, wie sich das anfühlt, und dann aufgrund von Handbewegungen und von Ausdrücken schaut, ob es auch eher ins pflanzliche oder ins tierische Reich oder ins mineralische gehört. Und dann so eigentlich relativ sicher dann auf eine Top-Verschreibung kommt. Ja, keine von diesen Methoden ist einfach zum Lernen. Und es braucht sicher 2-3 Jahre, bis man so weit drin ist, selbst wenn man relativ viel Energie drin steckt, dass man auch wirklich belohnt wird dafür, für den Einsatz.
Du hast jetzt einige neue Methoden vorgestellt. Nach welchen Methoden schaffst du in deiner Praxis eins?
Ja gut, das ist natürlich klar. Ja, also der Jan Scholten ist Chemiker, genau wie ich auch Chemiker bin. Und ich kenne mich darum bestens aus im Periodensystem und das liegt mir nahe. Ich arbeite eigentlich ausschließlich so. Das andere, was ich noch verwende, ist, dass ich mit dem Computer repertorisiere, wenn mir nicht klar ist, in welche Richtung das es geht. Und dann findet man häufig eine Arznei, wo man genug darüber weiss und das abdeckt, was der Patient einem anbietet, wo man halt vielleicht nicht daran gedacht hat.
Was wir Homöopathen alle gut kennen, ist, dass wir immer wieder mit Skeptikerinnen und Skeptikern umgehen. Wie gehst du mit dem um, wenn dir das begegnet als Homöopath?
Gut, das begegnet mir eigentlich wenig. Also die Leute kommen zu mir, weil sie eben wissen, dass sie von mir homöopathisch hoffentlich gut behandelt werden. Und es gibt immer wieder so Fälle, wo jemand geschickt wird, probier doch mal Homöopathie und dann verschreibt man das erste Mal etwas und wenn das kein Volltreffer ist, dann sagen die, ich habe Homöopathie probiert, bei mir funktioniert Homöopathie nicht. Und das war's dann, oder? Also, manchmal hat man fast das Gefühl, die müssen zuhause beweisen, dass Homöopathie bei ihnen nicht funktioniert. Ja.
Weil auch die Unterstützung vielleicht von zuhause, von einem Partner oder so nicht vorhanden ist.
Kann ich nicht beurteilen, aber zum Fundament der Homöopathie kann ich nur sagen, es ist so, dass eigentlich die Wissenschaft immer das Gefühl hat, sie hat jetzt alles im Griff und wüsse alles. Wenn man genau schaut, stimmt das eben nicht. Man wüsse jetzt zwar durch über 150 Jahre lang intensiver Forschung, was das Materielle angeht, wissen wir, wie jedes Molekül in unserem Körper synthetisiert wird, von der DNA weg. Und haben jetzt das Gefühl, wir wissen alles. Aber was wir eben noch nicht einmal in Ansätzen wissen, ist, wie die befruchtete Eizelle dann weiss, was zu tun ist und zu dem enorm komplexen Wesen, Mensch oder Eidechsen oder Vogel, heranwächst. Und das braucht ja eine unglaubliche Informationsmenge, die da gespeichert muss sein oder irgendwo rum muss sein. Wenn man das wissenschaftlich anschaut, ist das eben so, dass man am Anfang hat man Mechanik, Gesetz von der Mechanik gefunden und dann hat man nachher gewusst, wieso dass der Äpfel vom Baum runterfällt. Und dann später hat man Gesetz von der Quantenphysik gefunden und weiss seitdem, wieso dass die und die Verbindungen möglich sind und andere nicht. Oder wieso, dass wenn man Aluminium verbrennt, die Farbe der Flamme dann exakt die Wellenlänge hat, das versteht man alles. Aber was man eben nicht versteht, ist alles das, was mit Information zusammenhängt, wie die befruchtete Eizelle eben zum Individuum wird. Und diesbezüglich hört man auch immer wieder Geschichten, wo berührend sind, wo Information übertragen wird, ohne dass man weiss, wie das funktioniert. Eine, die ich erlebt habe zum Beispiel, ist eine australische Ärztin, die da in der Schweiz gearbeitet hat und ihr Sohn war in Australien gewesen. Und irgendwann hat die gewusst, ich muss heim anrufen, mein Sohn braucht mich. Und der hat Asthma gehabt und hat einen schweren Asthmafall gehabt. Und sie hat ihm können nachher sagen, ja, gang rauf dort in den zweiten Stock oder was und in dem Kasten dort findest du das Medikament, das musst du jetzt nehmen. Ja, oder etwas anderes. Das ist ein weniger schönes Beispiel. Ich hatte auch eine Patientin und deren ihre Mann war Kinderarzt. Und sie hat am Morgen unter der Dusche gewusst, mein Kind ist tot, rast raus, ist plötzlich ein Kind tot. Und seine Geschichten höre ich immer wieder. Und es ist ganz klar, dass das Problem von der Information ist noch nicht gelöst. Und das wissen auch Quantenphysiker. Also es gibt dort das Phänomen, dass bei einem atomaren Zerfall zwei Photonen entstehen, die diametral voneinander auseinanderfliegen. Und jedes mit Lichtgeschwindigkeit. Und wenn das eine von diesen Photonen in einen Polarisationsfilter kommt und muss eine Polarisationsrichtung annehmen, dann reagiert das Zwillingsphoton, egal wo es gerade ist, im Universum zeitverzugslos auch und wird ebenfalls polarisiert. Das Ganze habe ich übrigens ein bisschen ausführlicher dargestellt in dem kleinen Büchlein oder Broschüre, die ich geschrieben habe, zum Wesen der Homöopathie.
Wer unseren Podcast kennt, weiss, dass wir sonst werbefrei unterwegs sind. Aber heute machen wir eine Ausnahme, weil wir es sehr wichtig finden. Heinz, du hast einen eigenen Verlag, www.timia-verlag.ch. Dort hast du mehrere Bücher herausgegeben, die für uns Alltagsbücher sind, die wir jeden Tag brauchen als Homöopathinnen und Homöopathen in der Praxis, die es kennen. Sehr wertvolle Bücher. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich vorher ohne die gearbeitet habe. Und darf ich dich bitten, dass du zu deinen Büchern noch etwas erzählen kannst, was du herausgegeben hast?
Viel zu erzählen gibt es nicht. Ich habe einfach alles, was ich über Milch weiss, habe ich in das Buch «Milchmittel» geschrieben. Und alles über Lanthanide. Ja, die Lanthanide sind die wichtigsten Perioden im Periodensystem. Das, was eigentlich für all unsere Langzeitpatienten zutrifft. Dass sie, die haben alle einen Lanthanide-Charakter. Und die Lanthanide sind auch in allen Salz potenziert worden. Also sind in meiner Praxis sehr wichtige Arzneien. Und der Scholten hat die auch als Pflanzensystem gemacht. Und das wäre ein kleines ein Schritt gewesen, quasi dann das Pflanzensystem anzufügen in diesem Buch. Aber weil das der Martin Jakob in Deutsch und Deborah Collins in Englisch schon gemacht haben. Und ich wollte die zwei noch konkurrieren.
Du hast noch weitere Bücher geschrieben. Kannst du zu denen auch noch etwas kurz erzählen?
Eigentlich das wichtigste Buch ist das über die Muttermittel, weil die Erkenntnis ist erstaunlicherweise in unserer Gesellschaft noch praktisch nicht verbreitet, dass eben das Gefühlsleben von der Mutter während der Schwangerschaft das prägendste Element ist für das Kind, das nachher auf die Welt kommt. Und wenn dort etwas nicht gut gelaufen ist, dann kann man das relativ elegant mit Muttermittel lösen. Das ist auch das Buch, wo bereits in verschiedene Sprachen übersetzt worden ist. Also es gibt es auch in Französisch und in Englisch und in Türkisch. Und dann noch ein Büchlein zum Thema Muttermilch, also Lacumanum. Lacumanum ist die schönste Arznei, die wir in unserem Kasten haben. Es gibt das Symptom von Lacumanum aus der Prüfung vom Shankaran. Unterhält sich mit Göttern, nachdem er Treppen hochgestiegen ist. Und Lacumanum führt, so bildlich gesprochen, eigentlich in Olymp. Oder wenn wir all unsere Arzneien in einer Pyramide würden, aufschichten, dann wäre Lacumanum der oberste Stein.
Kannst du uns kurz noch mal etwas zu dem Buch sagen, das du mit dem Wolfgang Springer zusammengeschrieben hast, über kombinierte Arzneien?
Ja gut, das ist eine Arbeit, die früh entstanden ist. Der Wolfgang Springer hat jedes Jahr in Lindau ein zweitägiges Seminar gegeben, wo er verschiedene Arzneien vorgestellt hat und nachher dann auch im Detail die Materia Medica davon präsentiert hat. Und das habe ich fleissig mitgeschrieben. Und ein paar Kollegen haben das auch gemacht und wir haben dann das zusammen rausgegeben, wobei ich an all die Beiträge, die dann es geschafft haben in das Buch, habe ich müssen überarbeiten, weil der Stil vom Schreiben ist zu unterschiedlich gewesen für den Verlag und so. Letztlich hatte alles ich in den Finger gehabt. Ja, und das Buch ist heute vergriffen, aber es ist ein sehr wertvolles Buch, wenn man einfach Materia Medica, Calcium Phosphoricum oder Aurum Sulfuricum oder so, wenn man dort etwas nachschauen will. Der Springer ist immer heute noch eigentlich der führende Kliniker in Deutschland. Also was in dem im Kopf steckt, ist unglaublich.
Also ich kenne das Buch auch schon länger und ich finde es auch sehr, sehr wertvoll. Ja.
Also ich habe so meine Phasen. Da fühle ich mich als sehr guter Homöopath. Aber das Gegenteil kenne ich dann leider am Laut. Den zweifle ich vor allem an mir, selten an der Homöopathie, aber auch manchmal dort. Habe ich meine Zweifel. Kennst du das auch?
Ja, gut. Es ist natürlich vermessen, immer meinen, man hätte nur gute Verschreibungen. Also, ich habe einmal ein Interview gelesen von Manjula Vori. Das war im Links. Es war zwar ein sehr altes Interview, und wo er gesagt hat, er hätte 30% Erfolgschancen oder Erfolgsrate, wenn er eine Verschreibung macht. Natürlich, er verschreibt sehr exklusive Mittel, und dort, wo er trifft, hat er einen ganz tollen Erfolg. Also, es ist nicht so, wie wenn man Sulfur verschreibt und dann geht es ein bisschen besser, oder? Aber und das zweite Mal hat er da geschrieben, dass er etwa 50% Erfolg hat. Und ich hoffe für ihn, dass der zweite Bericht später war. Ja. Und in dieser Grössenordnung ist es einfach. Ich habe für mich selber auch immer Statistik gemacht, und ich kann sagen, dass ich meine Erfolgsrate ist irgendwo bei 60-65% von den Patienten, die ich helfen kann. Ja, aber das ist die Realität. Also, lieb Gott, das schickt uns immer wieder jemanden, dass unsere Bäume nicht allzu fest in den Himmel wachsen.
Hast du die Statistik nur bei chronischen Fällen gemacht, oder zählen da auch die akuten Fälle dazu?
Gut, akute Fälle, ich schaue einfach, wer kommt. Ja, schaue die Erstanamnese, also wer ist neu, und dann nach einer gewissen Zeit schaue ich, geht es dann besser oder nicht. Und dann unterscheide ich noch viel besser, ein bisschen besser oder keinen Erfolg.
Heinz, du bist jetzt 25 Jahre als Homöopath tätig. Würdest du diesen Weg noch mal einschlagen, Homöopath zu werden?
100% klar, ja. Also ich würde alles noch mal gleich machen, inklusive die gleiche Frau heiraten.
Was wünschst du der Homöopathie in der Zukunft?
Mein grösster Wunsch wäre eigentlich, dass die Pharma aufhören, die Homöopathie zu bekämpfen. Das ist in den letzten Jahren so weit gegangen, dass wir alle homöopathischen Doppelblindversuche, die gemacht worden sind, genau unter die Lupe genommen hat, um zu schauen, ob man dort ein Haar in der Suppe findet. Aber man hat keins gefunden, und dann hat man strengere Kriterien angewendet, hat weniger Versuche angeschaut, und auch bei diesen unter strengen Kriterien war es immer noch positiv für die Homöopathie, bis man dann schlussendlich sich nur noch auf 3 Versuche konzentriert hat, die den allerstrengsten Kriterien noch entsprochen haben. Und bei diesen 3 Versuchen ist es eigentlich aufgrund von einem ist es dann so gewesen, dass kein Resultat rausgekommen ist. Die anderen sind so knapp ja-nein gewesen. Und der Versuch ist gemacht worden in einem Marathonlauf, dass man den Läufer Arnika gegeben hat vor dem Lauf und Placebo. Also Placebo-Gruppen oder Arnika-Gruppen, und dann geschaut, wer mehr Muskelkater hat. Und es war kein Unterschied gewesen. Also, aber das ist ja auch überhaupt nicht die homöopathische Vorgehensweise, dass wir eine Prophylaxe machen, sondern wenn Muskelkater da ist, dann könnte man Arnika geben und sonst nicht. Und dann würde es dann auch helfen, würde ich mir vorstellen. Ja. Und das andere, was ist, ich weiss vom Wolfgang Springer, dass er gehört hat, dass irgendein Fernsehsender in Deutschland eben auch eine Doku plant, eine halbstündige zum Thema Homöopathie. Und dann hat er, weil er hat viele Connections, hat jemanden kennt, der da in der Leitung war, und er hat gefragt, ob das möglich wäre, dass er mit dem Produzenten ein Mittagessen zusammen einnehmen könnte. Und dann hat das stattgefunden, und der Wolfgang Springer ist reingekommen und hat gesagt, das sei ein sehr fruchtbares Gespräch gewesen mit dem Produzenten. Und die Doku ist nachher fertig gemacht worden, ist auf dem Programm gestanden, und 2 Tage vor dem Ausstrahlungstermin ist sie abgesagt worden. Und dann ist sie einen Monat später nochmal im Programm erschienen von dem Sender und wieder 2 Tage vorher abgesagt worden. Und das war's, oder? Die ist nie dem Volk gezeigt worden. Ja, und das ist halt die Realität, wo man dagegen schwer ankommt. Es gibt auch Dokus, die gemacht worden sind und wo eigentlich nichtssagend sind. Und am Schluss sagt irgendein Experte, es gibt nicht eine einzige Studie auf der Welt, die zeigen würde, dass die Homöopathie effektiv ist. Das ist einfach gelogen. Druck schwarz gelogen, oder?
Also, jetzt sind wir eigentlich am Schluss angekommen für unser Interview. Wir danken dir ganz, ganz herzlich. Wir danken dir auch für die 25 Jahre Begleitung, die du immer mit offenem Herz und viel Engagement gegeben hast. Danke vielmals.
Danke dir, Heinz. Danke dir, Claudio.
Danke euch herzlich.
Danke euch allen fürs Zuhören. Wir sind ein unabhängiger und werbefreier Podcast, der allein durch eure Spenden finanziert wird. Wenn ihr uns unterstützen wollt, so könnt ihr auf unserer Homepage homöopathie-podcast.ch den QR-Code nutzen und uns einen Betrag überweisen. Die Musik kommt von Claudio. Wir sind zurück im neuen Jahr mit einem von unseren Lieblingsthemen, dem Muttermittel. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und einen guten Start ins neue Jahr. Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.